herzlich willkommen bei Coole Bude. Wir waren zu Gast bei NHW und haben ein sehr spannendes Interview mit Cornelius Stiegler geführt. Da die Folge sehr lang geworden ist, haben wir uns entschieden, diese Folge in zwei Teilen zu senden. Also, diese Woche gibt es den ersten Teil und nächste Woche dann schon, also eine Woche früher, den zweiten Teil. Viel Spaß bei Wie klingt Architektur mit Coole Bude. Okay, herzlich willkommen heute bei Coole Bude, bei NHB und wir treffen Cornelius Stiegler. Neben mir sitzt Kwang. Hallo Kwang, hallo Cornelius.
Hallo Christian.
Hallo Cornelius. Hallo. Vielleicht mache ich eine kurze Introduction heute, ne, weil ich bin so ein bisschen der Vater des Ganzen, ja, weil wir sind einfach in ein lockeres Gespräch gekommen, dass wir diesen Podcast halt irgendwie starten und du sprudelst es vor Ideen halt über. Ich dachte, ey, das müssen wir jetzt irgendwie verarbeiten, ne? Ich darf dich kurz introducen. Ich finde heute den Podcast total interessant, weil du kommst aus einem Bereich strategische Beratung, Sounddesign für Marken, ja, und hast eigentlich mit dem Bereich Architektur und Bau und Immobilien in erster Linie erstmal nichts zu tun. Ja, so. Was uns aber auch gleich zu einem Punkt bringt, dass das auch oft ein Feld ist, in dem halt nicht so nachgedacht wird in dem Bereich. Ne, und ich finde es total spannend, heute einen interdisziplinären Ansatz hier zu haben, ja, und über diese Grenzen halt hinaus zu denken. Und vielleicht erklärst du ganz kurz, wo du herkommst, was dein Background ist und was du dann eigentlich genau machst, wenn ich sage, strategische Beratung für Marken.
Ja, vielen Dank für das Intro. Ja, gerne. Cornelius Stiegler, Markenklangberater, steht auf der Visitenkarte oder Corporate Sound Consultant. Das ist dann oft schon das erste Fragezeichen im Gesicht des Gegenübers. Genau, wir beraten Marken in meiner Unit dazu, wie sie klingen. Wir machen im Grunde genommen das, was Corporate Design Agenturen machen, aber fürs Ohr. Und das ist gleich schon auch der nächste Knackpunkt. Also es geht nicht nur darum zu gucken, wie sind Marken in der Werbung aufgestellt, sondern eigentlich geht es um jeden einzelnen Touchpoint. Es geht darum, natürlich eine Wiedererkennung für Marken zu schaffen, ganz oft in Form von Soundlogos oder Jingles oder anderen Markenkennungen. Unser Haus hier NRB ist der Vater des Yippie Yippie Yay von Hornbach und des berühmten Gongs von BMW, der inzwischen leider abgelöst wurde. Und das sind so zwei Beispiele für so ganz klassische Markenkennungen. Das ist oft das erste Soundlogo, was sich Leute unter Markenklang vorstellen können. Aber im Grunde genommen geht es weit darüber hinaus. Wir machen Sounddesign hier für eine Smartphone-App bis hin zum Messestand. Natürlich ganz viel Musikproduktion auch für werbliche Medien, für Imagefilme, für normale Werbespots, für Online-Filme, für alle möglichen Formate. Und wir beraten eben auch Marken, wenn es um den POS geht oder um Verkaufsräume, um Gebäude. Das war ein sehr spannendes Projekt zum Beispiel, was wir für eine Bank gemacht haben hier im Berliner Raum, für die wir eine Soundscape und einen Musik-Hintergrundstream entwickelt haben. Ein sehr spezifisches Projekt, komme ich vielleicht später nochmal drauf zu sprechen. Aber das ist so die Schnittstelle, an der ich tatsächlich agiere. Also an der Markenstrategie mit Blick auf Klang. Ich bin von Hause aus Kommunikationswissenschaftler, komme aber aus einer Musikerfamilie. Und so hat es sich irgendwie auch ergeben, dass ich dann bei diesem Feld landete, was so Anfang der 2000er gerade im Entstehen war oder im sich konsolidieren war. Ich habe eine Diplomstudie dann gemacht über Kommunikation über Klang. Also wie kann ich über Musik und Klang und Stimme und Geräusche sprechen in einem Geschäftskontext, wo es wichtig ist, dass sich die Leute irgendwie verstehen. Also dass sie am Ende eine gemeinsame Vorstellung davon haben, was da zu hören ist und wie das wirkt, was da zu hören ist, weil da Geld und Zeit und Budgets dranhängen und Kampagnen. Und man merkt ja schon, dass man, wenn man mit seinem besten Freund über Musik spricht, das schwer genug ist. Also wie spricht man jetzt mit einem Geschäftspartner, den man nicht kennt, über was, wo der vielleicht nicht genau sagen kann, was er will oder nicht genau beschreiben kann, was er da fühlt.
Bist du denn so eine Art Klang- oder Sounddolmetscher oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, der Begriff Dolmetscher ist gar nicht so falsch, weil es geht oft darum, Sprachwelten zu verbinden. Es gibt diesen alten Witz irgendwie, frag einen Komponisten oder erklär deinem Komponisten einen USP von der Marke und er sagt, ja stimmt, die Wodka-Marke habe ich neulich auch gehabt, hat scheiße geschmeckt. Das ist natürlich sehr übertrieben, aber klar, die Sprachwelten sind unterschiedlich. So, wenn ein Brandmanager über Dynamik spricht, dann meint er was ganz anderes, als wenn ein Toningenieur über Dynamik spricht. Und darin liegt genau die Krux, also das irgendwie zu vermitteln und eine gemeinsame Vorstellung davon zu entwickeln, was das akustische Ziel ist und auch was die Wirkung beim Hörer sein soll am Ende. Also ja, Dolmetscher ist gar nicht falsch.
Okay.
Leider gibt es nicht so direkte Übersetzungen. Also ähnlich wie beim Dolmetschen ist es eben gerade zwischen Marken und zwischen Sound und Musik oft so, dass es nicht diese eine Entsprechung gibt. Mhm. Also es gibt nicht das eine Wort, was dann genau das Richtige ist und dadurch ist alles klar.
Okay, also es gibt ja mehr so eine Art Umschreibung oder ein Gefühl, was transportiert wird?
Genau, also es geht ja oft am Ende um Gefühle. Es geht ganz oft um Assoziationswelten, um Emotionen, um natürlich auch um Informationen. Wir hören ja auch sehr viel Informationen aus den Klängen raus, die wir so wahrnehmen. Aber es geht am Ende des Tages, das war übrigens das Ergebnis der Diplomstudie, es geht um eine Annäherung der Gefühle desjenigen, der es gestalten soll und desjenigen, der es in Auftrag gibt.
Okay, und in der Freizeit machst du dann noch so ein Podcast-Soundlogo? Für so zwei Typen, die so ein coole Bude Podcast machen. Ne?
Genau.
Also das Soundlogo zum Beispiel hast du ja auch hervorragend für uns mitbetreut. Großartige Arbeit.
Müssen wir nachher unbedingt nochmal drauf eingehen, weil das auch so eine ganz klassische Geschichte ist, ja. Wie sowas abläuft, wenn jemand so wie ich halt irgendwie eine Idee hat und dann mit einem Profi halt zusammenarbeitet und den schon fast an den Rand des Wahnsinns treibt mit seinen eigenen Ideen, aber da kommen wir nachher nochmal drauf zurück.
Ja, so schlimm war es nicht.
Aber du kamst zu mir irgendwie, du hattest mal gesagt irgendwie, okay, du hast mal einen Vortrag bei uns gemacht, als du angefangen hast und gesagt, okay, die Frage, die ich beantworte, ist, wie klingt eine Marke? Und dieser Vortrag war total spannend, weil so hatte ich, wie gesagt, nie drüber nachgedacht. Also ich kannte das System von Soundlogos, ich kenne YPA und natürlich auch die ganzen anderen Soundlogos da draußen, aber dass es darüber hinaus eine totales Branding erzeugen kann, was du dann halt dort machst, das war mir in dem Fall halt nicht bewusst. Und dann hatten wir über dieses kleine Projekt gesprochen, wofür wir jetzt hier gerade sitzen, ne? Und du hast die Frage in den Raum geworfen, dass du es auch extrem spannend findest, weil es vollkommen noch nicht bedacht ist eigentlich, die Frage zu stellen, wie klingt Architektur? So. Und ich muss zugeben, auch darüber haben wir nie vorher drüber nachgedacht. Ja, wir haben abends dann einmal gleich drüber gesprochen und so, dass das offen fällt, ist das einfach komplett unterbesetzt ist. Also zum Beispiel, Christian, du hattest ein Projekt gemacht, ganz weit zurück. Das war eine Brauerei gewesen.
Ne? Absolut, ja. Genau. Mein erstes richtig großes Projekt. Unglaublich schöne alte Brauerei mit 8 Meter hohen Decken, alten Stahlstützen drin. Wir haben eine Einheit, knapp 300 Quadratmeter Größe gehabt, die ist als ein Raum ausgebildet worden. Also wenn hinten jemand in der Ecke genießt hat, dann hat dann gut 15 Meter weiter der Partner Gesundheit gesagt, weil man das so deutlich halt gehört hat. Also das war unheimlich schwierig von der Akustik her gewesen. War natürlich trotzdem ein cooles Projekt, ja. Aber wir wussten gar nicht, wie wir damit umgehen sollen, ja.
Genau. Ja. Also auf den Bildern sah das halt auch aus, ne? Also das war so die Traumbude, ne? Also es hat es auch geschafft, damals in die New York Times, Homes and Garden, damals noch alles auf Print und Papier, damals war Internet noch so, okay, ein seitliches Medium parallel zu klassischen Printmedien, ne? Und war auch groß, dass es über einen großen Teich dort halt gefeatured wurde, diese Wohnung. Auf den Fotos alles große Klasse. Dort stehend, ein eigenartiges Gefühl. So. Und vielleicht kannst du uns erklären, du hast auch verschiedene Beispiele dazu rausgesucht, ne, was diese Bedeutung eigentlich ist, wie Architektur klingt.
Ja, das ist eigentlich ein ganz typisches Problem, was die Leute, die mit Klang sich beschäftigen, sehr, sehr oft erleben, sozusagen. Wir sind halt Augenmenschen, sagen einige. Ich würde dem grundsätzlich widersprechen. Wir laufen schon als multisensorische Wesen durch die Gegend. Aber sehr, sehr oft vergessen wir das. Und gerade Marketing ist die Historie natürlich einfach so, dass sie aus dem Text und aus dem Bild kommt. Und ich habe neulich gehört, gerade bei Architektur ist es auch so, dass Stillfotos immer noch mit am besten verkaufen. Und man will es anschauen, es soll schön aussehen und es soll eine schöne optische Ästhetik haben. Und das ist auch sehr beeindruckend. Was ein Foto nicht wiedergeben kann, ist eben, wie es dann klingt und wie es sich anfühlt in dem Raum. Und das wird eben maßgeblich nicht nur durch Temperatur und durch Luftströmung und sowas alles mitbestimmt, sondern eben auch durch den Klang. Durch Akustik und durch Sound, also durch das, was an aktiven Schallquellen drin ist, sei es Menschen, die sprechen oder Lüftungen oder Kühlschränke, was auch immer, Straßenlärm von draußen und natürlich auch durch die Akustik des Raumes selbst, also durch die Art, wie Schall gebrochen wird, welche Resonanzen entstehen, welche Sachen auch absorbiert werden und welche Frequenzen am Ende verstärkt und welche abgedämpft werden. das ist eben etwas, was nicht sichtbar ist. Also es ist im wahrsten Sinne des Wortes unsichtbar, wie sich Schall bewegt in einem Raum und was es dann für eine Auswirkung hat auf unser menschliches Gehirn, auf unser Empfinden, auf unser Nervensystem. Es ist aber hochgradig relevant. Und das ist eben der Unterschied zwischen wirklich vor Ort da sein und durch den Raum laufen und merken, oh Gott, ich höre meinen eigenen, meinen Trittschall so laut, dass es für mich unangenehm ist. Oder aber, nee, ich fühle mich hier wohl, das ist angenehm und ich fühle mich hier auch ein Stück weit behaglich, behütet eventuell. Also das Beispiel mit dem offenen Loft oder der offenen großen Etage, wo man eben über große Distanzen eine direkte Sichtverbindung hat. Das sieht wahnsinnig toll aus. Ja? Ich kann von der Küche bis ins Bad gucken, klasse. Aber ich höre eben auch die Frau sich im Bad die Hände waschen und sie hört mich in der Küche niesen. Also die Frage, will ich das? Und ist das ein Gefühl von Intimität und von Zuhause, was ich möchte oder was ich nicht möchte?
Ja, man ist nicht nur in Sicht, man ist auch halt in Hörweite permanent.
Genau. Aber ja. das ist total interessant, ne? Weil ich komme jetzt zum Beispiel vom Bild. Ne? Und beim Bild ist es ja so, dass quasi Größe und Weite das sind, was das Auge eigentlich sucht. Also das Schönste, was du machen kannst, ist ja quasi mit einem Getränk am Strand zu sitzen und einfach auf den Horizont zu starren. So, ne? Das ist ja, das ist halt absolute Glückshormone. Ne? Das ist die große Weite, das Auge fokussiert das weiter. So. Während das bei einem Raum ja nicht so ist. So, ne? Also wenn ich jetzt eine Form von Gemütlichkeit mir jetzt vorstelle räumlich, ist das eben keine Kathedrale. Also eine Kathedrale ist das Gegenteil von dem, was ich als gemütlich bezeichnen würde. So, ne? Und das finde ich zum Beispiel spannend.
Ja, absolut. Eine Kathedrale ist eben auch nicht dafür gebaut, dass es gemütlich ist, sondern Kathedralen wurden ja früher dafür gebaut, um den Menschen die Größe Gottes und der Religion erlebbar zu machen. Also diese hohe
Ehrfurcht.
Gebäude. Ja, Ehrfurcht, ja. Genau.
Also genau, oft Ehrfurcht erzeugen.
Oft die höchsten Gebäude im Ort, große Hallräume auch innen drin, riesen Nachhallzeiten. Ne? Also so ein Mönchschor, so ein gregorianischer Chor einer großen Kathedrale, wenn der dann den Schlussakkord hinstellt und der hallt nach, das geht einem schon unter die Haut.
Das hört man von Weihnachten bis Ostern. Ja,
genau. Ist für einen modernen Konzertsaal völlig ungeeignet. Also moderne Konzertsäle haben alle so bis 2 Sekunden Nachhallzeit und da möchte man auf gar keinen Fall diesen langen Nachhalleffekt. Auch zu Hause würde ich den nicht haben wollen, weil es mir viel zu ungemütlich ist, eben, genau. Weil ich viel zu viel Größe im Raum habe. Und das ist das Spannende. Ich habe vorhin gesagt, wir hören auch Informationen durch Klang. Ich glaube, das ist vielen Menschen eben nicht bewusst, wie viel unser Gehirn weiß, dadurch, dass es das hört. Wir wissen eben durch Klang, wie ein Raum beschaffen ist. Also wir hören Raumvolumen. Wir hören Abstand zu Wänden. Wir hören Höhe oder eben nicht vorhandene Höhe von Decken. Ich habe mal ein Akustikinterview gelesen, wo jemand gesagt hat, er hat in einem Konzertsaal gesessen und hinter ihm war die gesamte Wand mit Absorbern bedeckt. Das heißt, es gab absolut kein Echo, keine Reflexion von der Wand hinter ihm. Und der Eindruck, der entstand, war, ich sitze hier vor einem Abgrund.
Vor einem Abgrund?
Ich sitze vor einem Abgrund. Hinter mir ist nichts.
Okay.
Weil wenn hinter mir irgendetwas wäre, was mein Auge mir ja sagt, da ist eine Wand, die ist 50 Zentimeter weg, ja. Dann würde da ja Schall zurückkommen. Und mein Ohr wüsste das. Und durch die Laufzeitunterschiede und durch die Pegelunterschiede wüsste mein Gehirn, okay, da kam das Direktschallsignal und jetzt kam mit ein paar Millisekunden Verzögerung das reflektierte Signal von der Wand hinter mir. Die Wand ist so und so weit von mir weg, hat ungefähr das Material und ist schallhart oder nicht schallhart. Ja, also eine Glasfläche oder eine Betonwand klingt natürlich auch anders.
Klar, als jetzt, die reflektieren das dann sofort.
Genau. Wir sitzen hier in einem Tonstudio, wir haben hier natürlich stoffbespannte Wände, wir haben Holzfußboden, wir haben schräge Ebenen mit drin, die den Schall brechen. Also wir haben hier eine sehr, sehr gute Akustik für ein Interview über Akustik, sehr, sehr passend. aber das ist ein ganz wichtiger Effekt. Also man kann auch alles zu Tode dämpfen und es ist dann auch nicht schön. Also so schön der Sonnenuntergang ist, der Sonnenuntergang ist auch dann lebendig und schön, wenn ich das Brandungsgeräusch dazu höre, wenn ich vielleicht noch eine Möwe im Hintergrund habe und so weiter, dann habe ich dieses Urlaubsgefühl. Und witziger Nebenaspekt, Brandung ist eben eins der Geräusche, was mit unserem Biorhythmus sehr, sehr gut harmoniert. Wir wissen psychologisch, dass es so Urlaubsstimmung ist. Wir sind selten am Strand, wenn wir Stress haben. Und wir wissen physiologisch, dass es ein ähnlicher Zyklus ist, so um die 12 Zyklen pro Minute. Das ist ungefähr der Atemzyklus eines schlafenden Menschen.
Deswegen ich so gut, wenn ich an der Ostsee bin und bei offenem Fenster schlafe.
Ja, und es ist eins der, also Wasser, Wind und Vogelgezwitscher sind so 3 Geräuschkategorien, die auf uns grundsätzlich sehr entspannend wirken, auf unser Nervensystem, weil sie einerseits sehr regelmäßig sind und auf der anderen Seite zufällig genug, als dass unser Gehirn nicht ein starres Muster erkennt. Also es ist genau diese Mischung von Wiederholung, es ändert sich nichts, ich brauche nicht alarmiert sein und es ist so unterschiedlich und so zufällig, dass ich weiß, es ist Natur. Ganz witziger Effekt, man setzt Menschen in einen Raum mit Vogelgezwitscher, über Speaker eingespielt. Leute fühlen sich wohl, weil sie wissen seit tausenden von Jahren, wenn die Vögel zwitschern, ist alles gut. Mhm. Und dann macht man es auf einmal aus.
Wenn alle unruhig.
Selber Raum.
Selber Raum. Ja. Ja, und alle gucken rum. Die Köpfe gehen hoch und man sagt, ja, scheiße, was ist denn jetzt los? Weil die wissen gar nicht, was passiert ist. Die haben das vorher gar nicht gehört. Aber das Nervensystem weiß, Warnsignal. Vögel weg auf einmal im Wald, heißt Raubtier in der Nähe, heißt Adrenalin in den Körper, heißt Cortisol, unser Flucht- und Kampfhormon in den Körper, heißt Alarmbereitschaft, Muskelanspannung. Ja, und wenn wir darauf nicht vorbereitet sind, sagt unser rationales Gehirn, unser Neokortex, sagt, Sekunde mal, warum ist denn dein Körper gerade so angespannt? Irgendwas muss hier gefährlich sein, aber warum denn? Ich sehe ja gar nichts. Mhm. Aber diese Instinkte haben wir eben immer noch. Also Hören war lange unser Wahnsinn. Ja, du läufst nachts im Wald, gehst spazieren und hörst hinter dir einen Ast knacken. Da kannst du nicht entscheiden, ach, ich höre da jetzt nicht hin oder ich drehe mich jetzt nicht um. Du hast dich schon umgedreht, bevor du überhaupt weißt, warum du dich umgedreht hast. Mhm. Also wir hören eben immer, wir hören 24/7, wir hören von der Schwangerschaft im Mutterleib bis zur Bahre, bis zum Totenbett und wir hören eben auch alles. Also wir haben keine Ohrenlider, wir können nicht weggucken wie beim Auge, wir können nicht das Auge schließen und den Kopf wegdrehen, wir hören immer alles aus allen Richtungen und wir müssen alles, was wir nicht hören wollen oder worauf wir uns nicht konzentrieren wollen, aktiv filtern über Denkleistung. Das kostet Energie. Das machen wir sehr, sehr gut. Also daher kommt dieser Cocktailparty-Effekt. Ich kann auf einer Cocktailparty sein, es können 50 Leute um mich herum reden und ich kann trotzdem meinen Gesprächspartner gegenüber genau verstehen. Solange ich zwei intakte Ohren habe und das mit den Laufzeitunterschieden funktioniert und das Gehirn das sauber selektieren kann. Sobald ich ein Hörgerät tragen muss oder nur noch auf einem Ohr höre, wird das sehr, sehr viel schwieriger. Aber ich kann das. Ich kann das fokussieren. Und trotzdem, wenn da hinten einer meinen Namen sagt, dann drehe ich den Kopf um. Das heißt, mein Gehirn, obwohl ich gar nicht gehört habe, dass da hinten noch jemand ist, mein Gehirn hat die ganze Zeit mitgefiltert, die ganze Zeit mitgehört und die ganze Zeit überlegt, ist da was, ist das wichtig für meinen Neokortex gerade, muss das Bewusstsein davon erfahren, was ich da gerade gehört habe, nein, 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 oh, dein Name, zack, Aufmerksamkeit dahin. Mhm. Und das ist eben das, was wir oft vergessen. Also gerade wir jungen Menschen, gerade Leute mit eben intaktem Gehör, wir sind sehr gut trainiert zu filtern, was wir hören wollen und uns darauf zu fokussieren, was wir hören wollen. Und wir vergessen, was wir alles auch noch hören, aber so tun, als wäre es nicht da.
Hm. Okay. Ist das dann ein Punkt, wenn wir es vergessen, der aktiv Stress auslösen kann? Also, weil ich kann mir, so wie du das jetzt halt gerade halt erzählst, hört sich das halt eben auch für mich halt oft wie ein Faktor an, der halt extrem Stress auslösen kann. Wenn halt, ich sag jetzt mal, permanent Geräusche da sind, die ich, der brummende Kühlschrank, die laute Kaffeemaschine, das summiert sich ja zu so einem kleinen, zu so einer kleinen Kakophonie der Haushaltsgeräte, ja, so stelle ich mir das gerade vor und dann packe ich da noch meine Sonos-Anlage oben drauf, ja, und dann kommt so ein riesen Soundbrei raus, so wie ich ihn eigentlich gerade, ich habe auch ein sehr, sehr großes Wohnzimmer leider, oder Gott sei Dank, was sich aber nicht richtig gut anhört, ja.
Genau, und die Frage ist, glaube ich, so, ne, also welche Bedeutung hat Klang denn eigentlich für einen Raum, wenn man es von einer Designerperspektive aussieht.
Ja.
So,
ne? Also die muss ich von einem Raum gut anhören. Ja. Ja.
Genau, also nicht von der Akustiker-Szene, klar. Also wenn man, das finde ich so spannend, wenn man halt in der Architektur mit Akustik spricht, dann hat man sofort Mooswände an den Wänden, ne? oder Akustikpaneele. So, ne? So, das ist genau, so das Endresultat so des Ganzen. Ne? Aber wie ist es für dich, wenn du halt sagst, die Bedeutung von Klang für einen Raum?
Mhm. Also ich finde immer, darüber zu reden, ist schon der erste ganz, ganz wichtige Schritt. Ja, also sich dessen klar zu sein, jeder Raum hat einen Klang, Punkt. Ich muss mich damit beschäftigen, dass jedes geometrische Objekt mit einem Übertragungsmedium gefüllt einen Klang hat. Also keinen Klang gibt es im Vakuum. Oder wenn alles tot ist, wenn sich nichts bewegt, wenn es keine Materie gibt, dann gibt es keinen Klang. Dann gibt es tatsächliche Stille. Aber das will keiner von uns erleben. Deswegen ist der erste Schritt wirklich zu sagen, ja, okay, alles klingt, und ich beschäftige mich damit. Und die zweite große Frage ist, was will ich denn? Also was will ich in diesem Raum machen? Wofür ist er gedacht? Was will ich hören? Was will ich nicht hören? Und dann kann ich mir, wenn ich das weiß, Gedanken machen eben über Akustik, also über die Ausstattung des Raumes und wie Schall gebrochen wird und über Schallquellen, über Sound. Von der Gestaltungsperspektive würde ich immer genauso anfangen und sagen, was ist das Ziel? Also wer soll sich darin wie fühlen? Wenn ich einen Konzertsaal baue, dann möchte ich, dass die Zuhörer jedes Instrument auf der Bühne gut hören können, dass sie den Menschen drei Reihen hinter sich, der gerade einen Hustenbonbon auspackt, vielleicht nicht so gut hören und dass sie ansonsten einen guten Eindruck bekommen von der Musik und von der Raumakustik im Sinne von, ich habe eine gute Klangatmosphäre. Wenn ich in der Kathedrale bin und die Leute sollen einfach dieses Ehrfurchtsgefühl bekommen, ja, dann möchte ich, dass alles ganz groß und weit klingt. Wenn ich in einem Wohnzimmer sitze, dann möchte ich mich da vielleicht gemütlich fühlen. Und dann möchte ich genau nicht groß und weit klingen. Dann möchte ich vor allem ganz viel nicht hören. Und das ist vielleicht die erste, eine zweite wichtige Frage. Was will ich hören und was will ich nicht hören? Und was ich nicht hören will, kann ich eben dann überlegen. Kann ich es akustisch dämpfen oder kann ich sogar die Schallquelle irgendwie isolieren oder beseitigen? Oder kann ich sie irgendwie einbinden in etwas, was dann Sinn macht wieder oder so, was ästhetisch schön ist.
Transformieren. Ne?
Transformieren, genau. Wir hatten vorher auch kurz drüber gesprochen. Es gibt so Cases von Klanginstallationen zum Beispiel in Museen, wo dann eine Soundscape mit tonalen Elementen, aber auch vielen geräuschhaften Elementen designt wird. Und wenn man halt weiß vorher, da hängen 5 Beamer an der Decke, die gleichzeitig die Videoprojektion abspielen und die haben ein bestimmtes Lüftergeräusch und das Lüftergeräusch hat einen bestimmten Grundton, dann kann ich entweder versuchen, die Beamer in einen Glaskasten zu packen, sodass ich die nicht mehr höre und den akustisch zu entkoppeln. Oder ich kann halt sagen, okay, das ist mein Grundton. Und da herum gestalte ich jetzt. Ähnlich vielleicht wie wenn ich in ein Gebäude gehe und sehe, okay, ich habe diese Lichtverhältnisse. Ich habe nur Licht von der einen Seite. Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich die Wände streiche oder wie ich die Räume aufteile. Aber ich kann damit arbeiten. Also ich kann auch immer etwas, was schon da ist von außen, natürlich als einfach ein Gestaltungsparameter betrachten und damit designen, damit arbeiten. Aber diese zwei Fragen zu stellen, was will ich hören, was will ich nicht hören und wie soll es sich anfühlen später in dem Raum? Ich glaube, das ist die erste wichtige Stufe. Und dann eben zu wissen, okay, das soll hier ein Wohnbereich sein, da sollen sich Leute wohlfühlen, da sollen Leute entspannen können, dann ist es eben wichtig, dass ich eine kurze Nachhallzeit habe, dass ich nicht so viel Resonanzen habe, dass ich bitte keine Raummoden habe, also stehende Wellen im Raum bei einer Frequenz, die irgendwie unangenehm ist fürs menschliche Ohr.
Das ist dann, wenn sich der Subwoofer anhört, nur wie so ein wummernder Soundbrei, nicht? Das ist dann so ein klassisches Merkmal für nicht so gute Raummoden, ja? Oder,
ja, genau.
Oder liege ich da, nee, ja, das ist es ja.
Also das kann es sein, es kann auch, ich meine, man hat ganz oft irgendwie, gerade in rechteckigen Räumen hat man halt bestimmte Wellenlängen, die dann sich überlagern, weil die Wellenlänge genau mit der Raumlänge irgendwie korrespondiert. Und wenn da natürlich dann in der Schalltontechnik gesagt Wellenberg auf Wellenberg trifft, dann wird es immer lauter an der Stelle. Und dann hat man eben einen Raum, der das, was man in der Studioakustik immer zu vermeiden sucht, also einen Raum, der bestimmte Frequenzen überproportional verstärkt. Und andere vielleicht komplett schluckt, sodass man sie gar nicht mehr hört. Und man hat dann zu Hause vielleicht den großen Subwoofer aufgestellt und dreht an dem Regler, bis es nicht mehr geht. Und man hört aber die Bässe gar nicht von dem einen Song. Und dann macht man einen Film an und es gibt eine Explosion und einem fliegen fast die Ohren weg. Also genau diese...
Passiert mir jeden Tag.
Jeden Tag. Aber, genau. das fand ich total spannend, weil ich hatte zum Beispiel nie drüber nachgedacht, normalerweise nehmen wir sowas wie, du hast jetzt, sagen wir mal, einen Platz oder so. Ja, oder man gestaltet jetzt einen Platz. So, haben wir jetzt gerade bei einem Projekt. Und man hat halt Faktoren wie die Straßenbahn, den Straßenlärm und so weiter und so weiter. Und normal, die erste Reaktion ist ja normalerweise, das Ganze zu isolieren, also quasi wegzudämmen, Wände aufzubauen. Also am Ende hast du halt eine Schallschutzwand. So, ja. Mhm. So, das ist so die erste Reaktion, die man hat. Aber ich fand es spannend, drüber nachzudenken, weil man hat nie so mal diesen Begriff aufgefasst, zu sagen, okay, wir nehmen das jetzt und transformieren das, ja, als ein Gestaltungselement. So. Und wandeln das vielleicht in was Interessantes rum. Und da hattest du mir vorhin ein Beispiel gesagt von einem Ort, wo du mal warst, einem Maya-Tempel.
Ja.
Ja. So, wo sich das architektonisch zum Beispiel einmal schon manifestiert hat als Designelement, ne?
Ja, absolut. Also das ist spannend. Es gibt ganz viel Wissen und man fragt sich manchmal so, wenn wir das alles wissen als hochentwickelte Zivilisation im 21. Jahrhundert, warum wenden wir es nicht an? Die Maya wussten auf jeden Fall schon sehr viel über Akustik. Die großen Maya-Tempel, die so irgendwann um und bei zwischen 500 vor Christus und 500 nach Christus gebaut wurden, haben schon viele sehr spannende akustische Phänomene, in Chichen Itza, aber auch in Tikal. Ich habe selber vor so einem Tempel gestanden, vor einer Treppe.
Genau, erzähl mal.
Und man klatscht in die Hände, man steht an einem ganz bestimmten Punkt auf einer Steinplatte vor einem Steingebäude.
Also wo, ist das diese Pyramiden oder was?
Genau.
Oder?
Also das, zu der Pyramide komme ich gleich. Das andere war wirklich ein kleines Gebäude, vielleicht 20 mal 20 Meter, mitten im Dschungel.
Du warst in dem Gebäude?
Nee, ich stehe davor.
Davor, okay.
Ich stehe vor der Fassade des Gebäudes sozusagen. Die Maya haben ja noch keine Gewölbe gekannt. Das heißt, sie haben keine großen Hohlräume gebaut, sondern sie haben sehr massiv gebaut. Aber man steht also vor diesem Gebäude mit diesen Steinplatten, man steht an einem ganz bestimmten Punkt, nur da funktioniert es. Und man klatscht in die Hände und zurück kommt ein Vogelruf als Echo.
Also auf dein Klatschen.
Auf mein Klatschen. Ich klatsche und das Echo ist Okay. Und ich denke, es kann doch gar nicht sein. Du klatscht schon nochmal und nochmal und nochmal und du denkst, du bist bekloppt.
Ja.
Und dann hört sich dieser Vogelruf auch noch ganz zufällig so an wie der Ruf des Quetzalvogels, der dort vorkommt und der in der Maya-Kultur heilig ist. Jetzt kann man sagen,
um Christus.
Genau, also ja, 500 okay. vor, 500 nach. Ich meine, gut, die Maya haben viele Sachen, viele beeindruckende Sachen gemacht. Die ganzen Sichtachsen, die sie gebaut haben, ihre ganzen Sonnenberechnungen und so weiter. Die berühmte Tür in Tulum mit den Löchern, wo man dann genau die Sonnenwenden ablesen kann und so weiter. Es ist Wahnsinn, was die schon wussten über Akustik. Und jetzt streiten sich die Forscher, ob das nun Zufall ist oder ob die das genau wussten und ob die das genauso designt haben. Der Fakt ist, dass der Schall, den mein Klatschsignal aussendet, von den Steinschichten in der Treppe gebrochen und reflektiert wird. Und einige Frequenzen werden verstärkt und andere Frequenzen werden abgedämpft, sodass das Echo, was zurückkommt und wo sich dann diese neuen Frequenzen überlagern, halt diesen... eine tonale Qualität hat auf einmal. Höher ist in den Frequenzen und so klingt wie ein Vogelruf.
Das ist so spannend. Man stelle sich vor, ja, man stelle sich vor, du hast deine Hauptverkehrsstraße und baust einen Platz mit einer großen Treppe, wo du sowas anwendest. So, ja. Also ich meine, ich weiß nicht, was bei rauskommt, so, ja. Aber das, ich fand diesen Gedanken einfach einmal spannend, auch einmal drüber nachzudenken. So, ja. Also,
das ist absolut spannend und ich meine, das funktioniert möglicherweise nicht mit jedem Schallsignal sehr gut. Ein Klatschen ist ein schönes, kurzes, mit einem
Geräusch.
So. Ob es mit einem vorbeifahrenden Auto genauso funktionieren würde, ist die Frage.
Die hören sich dann auch alle anders an. Und wenn wir Glück haben in 10 Jahren, dann ist das nur noch so ein ganz leichtes Suchen, was halt dann irgendwie an der Kreuzung ist. Ja.
Weil wir alle Elektroautos haben.
Das ist ja auch was Spannendes. Wir haben jetzt auch viele Projekte hier bei uns kommen, Werbung halt, und man merkt halt auch, die Elektromobilität greift langsam, ja. Mhm. Und ja, wir beschäftigen uns jetzt quasi im Sounddesign halt schon für quasi, wir projizieren ja die Zukunft des Automobils, beschäftigen uns jetzt schon damit, wie klingt denn halt zum Beispiel eine Stadt, ja. So, also
in
wenn wir halt für
einen
Automobilhersteller mit einem Werbefilm halt 10 Jahre in die Zukunft springen, ja, ist das im Bild natürlich eine tolle Sache, aber wir hatten neulich halt so einen Pitch gehabt, ja, und ich hab halt gesagt, okay, wir müssen unbedingt über das Sounddesign halt sprechen, weil im Bild, ja, ist das Ding halt nach wie vor ein Auto. So. Mhm. Und es bleibt halt auch ein Auto, aber in dem Moment, wo wir halt den Ton anschalten, wird aus diesem Auto ein Elektrofahrzeug. So. Davor überhaupt nicht. Davor ist es ein Auto, was rumfährt. So, ne? Und dementsprechend muss er sich damit beschäftigen, wie auch zum Beispiel eine Stadt klingt und so. Ne? Also das fand ich echt interessant.
Das ist, da habe ich vielleicht auch noch einen ganz kleinen Beitrag zu, weil also ich jetzt halt als Immobilien- und Projektentwickler, ich habe früher nie Objekte gekauft, die direkt an einer Hauptverkehrsstraße lagen. Das war ein absolutes No-Go, weil die Wohnqualität dort einfach schlechter ist. Ja, also halt durch die Geräusche, durch die Abgase. Mittlerweile suchen wir aktiv nach Immobilien an Hauptverkehrsstraßen. Mhm. Einfach in Voraussicht, dass sich das in 10, 15 Jahren einfach ändern wird und drehen wird dahingehend, dass dieser Verkehrslärm halt lange nicht mehr so stark wahrnehmbar ist und diese Lagen dadurch halt sehr viel spannender und interessanter werden. Ja gut, wir denken jetzt immer halt in sehr, sehr langen Zeiträumen. Was kann ich denn aber bis dahin tun? Also was kann ich tun, wenn halt der 20-Tonner halt vorm Fenster halt vorbeirauscht? Wie bekomme ich das hin? Kann ich überhaupt was als Mieter oder auch als Eigentümer oder können wir was als Projektentwickler tun, um dem entgegenzuwirken? Also was mir so einfällt, ist so das Thema so Noise Cancelling, ja, wie das halt hier über diese Bose-Kopfhörer geht, die halt mit bestimmten, weiß ich nicht, Antitönen es halt dann schaffen, dass die Flugzeugturbine auf einmal weg ist, wenn ich dieses Ding aufsetze.
Ja. Ja, wir können natürlich alle mit solchen Kopfhörern rumlaufen.
Weil
das wird auch spannende Folgen haben für die menschliche Kommunikation. Ja, natürlich. Also mein erster Gedanke war gerade Schallschutzfenster. Ich wohne selber in Potsdam an einer Hauptstraße.
Ach, du wohnst in Potsdam.
Die wurde jetzt gerade verkehrsberuhigt, was mich als Anwohner freut, was mich als Autofahrer nicht so freut. Trotzdem sind genau die extremen Geräusche sind dann spannend. Also genau der 20-Tonner, der Krankenwagen, das Motorrad, was sich nicht an das Geschwindigkeitslimit hält, nachts um 3 und so. Also du hast vorhin auch gefragt, erzeugt Klang Stress? Das ist immer eine Frage, welchen Bedeutungskontext das hat. Es gibt Menschen, die wohnen an der Küste Und da ist nachts das Nebelhorn dann auf einmal an, wenn Nebel ist. Und die schlafen ganz entspannt weiter, weil die wissen das, die kennen das. Das Nervensystem sagt, habe ich schon 100 Mal gehört, betrifft mich nicht, ist ein Sicherheitssignal eigentlich, es kümmert sich jemand drum. Ist
weggeblendet sozusagen.
Fertig, genau. Im gleichen Atemzug kann die junge Mutter das Baby im Nachbarraum, was viel leiser weint als dieses Nebelhorn, sofort hören. Und die ist sofort wach. Und die rennt sofort rüber. Manchmal ist auch der Vater, der rüber rennt, keine Ahnung, wie das dann die einzelnen Leute machen. Aber das ist spannend, dass unser Gehirn und unser Nervensystem schon sehr genau weiß, welche Signale sind wichtig und welche Signale kann ich weglassen und muss nicht Stress verursachen oder muss keine Flucht oder Kampfbereitschaft initiieren. Grundsätzlich ist es aber so, dass Schall immer verarbeitet wird. Also wir hören eben permanent und wenn ich permanent Geräuschen ausgesetzt bin, dann muss mein Nervensystem auch permanent diese Geräusche wahrnehmen und gucken, ist es wichtig oder ist es nicht, oder hören vielmehr. Und deswegen ist schon das mentale Anstrengungslevel, wenn ich eine permanente Geräuschkulisse habe, höher. Mhm. Spannende Studie auch zu der ganzen Großraum-Büro-Debatte, wenn man Leute hat, die eben im Großraumbüro telefonieren müssen und gleichzeitig wirklich nachdenken oder Texte schreiben, also mit Sprache im weitesten Sinne agieren müssen, ist Sprache von anderen Menschen hochgradig schädlich für die, oder also zieht Energie ab. Wir können eben immer nur einer Stimme zuhören, genau wie auf der Party. Und wenn ich 20 andere Stimmen permanent rausfiltern muss, um die eine Stimme zu verstehen, dann kostet mich das mehr Energie, als wenn ich in einem ruhigen Raum bin, wo keine anderen Stimmen da sind. Also ja, es kann Stress verursachen. Was kann ich tun hier und jetzt, um die Situation angenehmer zu machen? Ich kann wirklich gucken, was kann ich mit Dämmung erreichen, in beiden Sinnen. Also wie kann ich Schallsignale, die da sind, die ich nicht beseitigen kann, dämpfen, kann die Frequenzen irgendwie schlucken lassen von Absorbern oder von Stoff? Oder wie kann ich sie so brechen, dass sie eben nicht mehr so dominant sind? Und auch aktiv mit Schallquellen. Also wie kann ich Schallquellen beseitigen oder weghalten davon, wo ich mich aufhalte?
Kann ich da, ich sag mal, so eine Art Gegenbewegung aufbauen, indem ich mir selbst halt angenehm klang? Gibt es Klang, der so allgemeingültig angenehm zu empfinden ist für alle oder ist das immer so ganz spezifisch? Also ich mag jetzt mehr so ruhige, jazzige Lounge-Mucke und der nächste flippt halt bei einem Motorhead-Konzert völlig aus und das ist halt dann so sein großes Ding, wo ich wirklich dann totalen Stress kriegen würde. Ja. Gibt es sowas, was so, also wo man sagen kann, vielleicht auch, okay, ich lass mal ein Gebäude halt A, B oder C klingen, wo aber jeder reinkommt und sagt, okay, das ist hier angenehm, also ich fühle mich hier total wohl, weil einfach, das ist ein geiler Sound hier.
Ja. Also genau, also wir müssen, glaube ich, ganz, ganz bewusst trennen zwischen Musik und zwischen Klang. Klang umfasst natürlich auch Musik. Musik ist hochgradig subjektiv. Das ist ja immer auch unser Ergebnis, das Ergebnis unserer eigenen musikalischen Biografie sozusagen. Was haben unsere Eltern gehört? Was haben unsere Geschwister gehört? Was haben wir selber gehört? Das war so die Musik, das Genre, das dominant war, als wir selber in der Pubertät waren, erste große Liebe und so weiter. Da wird sehr viel geprägt, was wir dann später bewusst oder unbewusst in uns tragen und was permanent abgerufen wird, wenn wir neue Musik hören. Vergleicht unser Gehirn immer mit den Mustern, die wir gelernt haben und weiß, was neu ist, was alt ist, was reizvoll ist, was vertraut ist und so weiter. Brauchen wir jetzt nicht einsteigen, ist ein anderer Podcast sozusagen, aber es ist immer spannend für mich, wenn ich in Workshops an Leuten russische Kinderlieder vorspiele, die in Moll sind, aber vom Rhythmus her sehr hüpfend und die sind total fröhlich. Nur für uns Westeuropäer klingt das immer so, warum muss der arme Junge jetzt da in Moll singen? Ja, der hat doch gerade Geburtstag. Er könnte sich doch auch, in Dur freuen. Ja. Wir Westeuropäer sind eben in Dur geprägt. Ja? La, le, lu oder fast alle Kinderlieder, alle Schlaflieder sind große Dur-Kadenzen und wir werden also in den Schlaf gesummt mit, hier bist du sicher, hier fühlst du dich wohl, Dur-Akkorde. Das ist eine Prägung, die man so schnell nicht mehr los wird. Was Klang angeht, ja, es gibt geräuschhafte Sachen, die für fast alle Menschen gleich angenehm klingen oder die grundsätzlich eher angenehm klingen und stressreduzierend. Ich habe vorhin schon gesagt, Wasser, Wind, Vogelgezwitscher, Naturgeräusche allgemein, keine Raubtiere natürlich, aber es gibt so Soundscapes, die schon so einen Raum auch beruhigen können, wenn er sehr unruhig ist und wo man durch auch vielleicht Außengeräusche, die da sind, die man nicht in den Griff kriegt, maskieren kann in einer Präsentationssituation. Es gibt auch sowas wie Acoustic Wallpapers oder Sound Wallpapers, also Soundscapes, die ich einspiele, die so sublim sind und so minimalistisch, dass man sie eigentlich nicht aktiv hört. Man merkt, dass sie weg sind, wenn man es ausschaltet. Aber ansonsten ist es nicht dafür gemacht, dass man hinhört. Die auch eher mit sehr viel Flächensounds arbeiten. und die eben so ein bisschen agieren wie Tapete oder wie eine Wandfarbe. Ich glaube, das ist der Vergleich, den man vielleicht aus der visuellen Ebene da am ehesten ziehen kann. Es gibt eben auch klanglich flächige Elemente und die sind eben breit und machen so eine Grundstimmung und dann gibt es Figuren. Dann kann ich darauf eine Melodie spielen oder einen Drumfill oder sowas in der Richtung. Und das wird immer etwas sein, was Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und ich persönlich bin ja zum Beispiel kein Fan von so Motivtapeten, wo man pro Quadratmeter 500 kleine Blumen hat oder sowas.
Oh, großartig. Ja.
Die dann sicherlich auch, wenn man weit genug wegsteht, irgendwann verschwimmen. Aber ja. Also ich sehe dann immer Motive und das ist für mich immer irgendwie unruhig. Genauso würde ich mir, glaube ich, keine Soundscape wünschen, wo permanent ein Drummer sehr leise auch, aber trotzdem irgendwie da Filz spielt, sondern ich würde dann eher eine Fläche reinlegen. Aber man kann Sachen maskieren, aktiv. Der Vorgang, den man normalerweise macht, wenn man an so eine Situation rangeht, ist immer, dass man zuerst guckt, was kann ich wegnehmen, also was kann ich cleanen, was kann ich dämmen oder wo kann ich Isolation einbringen, wo kann ich vielleicht auch tatsächlich nochmal eine Wand einziehen. Ich meine, in jedem Tonstudio gibt es einen Maschinenraum, wo dann der Computer drin steht. Der steht nicht im Aufnahmeraum neben dem Gitarristen oder neben dem Sänger. Also räumliche Trennung hilft schon. Akustische Entkopplung hilft natürlich. Also kann ich irgendwie auch den Körperschall, also die Vibration, aushebeln, indem ich es irgendwie aufhänge oder indem ich es auf Federn stelle oder auf eine Schaumstoffunterlage. Und dann natürlich, wenn da noch Sachen sind, die ich maskieren will, wie kann ich etwas Flächiges drüberlegen, wodurch die Figuren aus dem Außenklang oder aus dem nicht gewünschten Klang eventuell maskiert werden.
Aber das sind ja sehr aktive Sachen. Es gibt ja einen so einen Effekt, der ganz interessant ist, das ist ja so der Gardineneffekt, ne?
Absolut.
So, also wenn man halt in eine Wohnung einfach statt Rollos einfach eine dicke Gardine reinhängt, dann klingt dieser Raum plötzlich komplett anders. So, ja, und das ist so auch so Wohnzimmergröße so, ne? Also beziehungsweise, wenn man dann sich da so entschließt, die alte Gardine endlich rauszuwerfen, wundert man sich danach, dass das Wohnzimmer halt so anders klingt, ja, weil jetzt irgendwie nur noch nackte Wände halt übrig sind, so, ne?
Genau, Teppich ist ein vergleichbares Element für den Boden. Ja, absolut. Stoff schluckt Klang.
Das ist natürlich das, was keiner heute mehr haben will, nicht?
Ja, also,
der Trend ist halt möglichst hypermodern, große Flächen, viel Glas, Beton, Stahl. Ja, das geht richtig gut, aber vielleicht gehen wir da mal einfach wieder einen Schritt zurück. Und
so klingt das ja auch, ja, ne? Also wenn man da in so einen Raum halt geht, dann geht man halt mal in ein Hotel, in eine Hotelbar, wenn jetzt die nicht groß bespielt ist, sondern halt ein bisschen früher. Das klingt halt komplett anders. Also, und ich muss sagen, ich finde halt auch, dass man dort halt schon so eine Behaglichkeit hört. So, ja. So. Weil das dann einfach nicht so halt, ne? Also du hast mal ein Beispiel genannt. Ich fand ein Beispiel, das du genannt hast, total interessant von der Elbphilharmonie.
Ja.
Ja. Wo du gesagt hast, irgendwie, das Ding ist so gut von der Akustik, dass lustigerweise das Orchester dem sich anpassen muss.
Ja, genau. Das ist eine der interessanten Diskussionen, die jetzt gerade aufkommen. Wir haben ja mit der Elbphilharmonie ein neues Wahrzeichen in Hamburg, was wirklich ein architektonischer Riesenaufwand war. Als ich das erste Mal davon gehört habe, dass sie einen Konzertsaal in den Hamburger Hafen bauen wollen, habe ich auch gesagt,
also, na, ja, genau. Kurz genau. Auf der Zunge zergehen lassen, ne? Ein Konzertsaal in den Hamburger Hafen.
So. Ja, ich war da, spektakulär.
Ja, ja, klar, aber von der Akustik her, genau. Akustik her, Katastrophe. Also, ne, mit Ozeandampfern, die drumherum fahren und so, ja.
Und
ja,
wir haben mal einen Kongress gehabt in Hamburg, viele Jahre vorher, wo dann genau das passiert ist. So, Speaker ist da, Fenster ist offen und es läuft irgendein Kreuzfahrtschiff ein. Und dann hast du halt dann mal eine Minute so ein Schiffshorn. Viel Spaß, darüber hinweg zu sprechen. Also ja, genau. Also ich habe gedacht, das ist Wahnsinn. Wie wollen sie das entkoppeln? Ja. Und sie haben einen riesen Aufwand betrieben, um das zu entkoppeln. Der ganze Konzertsaal steht ja auf Stahlfedern und hängt noch in der Decke. Also es ist komplett akustisch entkoppelt. Das gesamte Gebäudekonstrukt, diese 12.500 Tonnen, glaube ich, Konzertsaal, vom Rest des Gebäudes und vom Speicher, der da drunter steht, der ja auch wieder im Boden steht und der Boden hat ja auch seine.
Ist wie so eine Haus-in-Haus-Konstruktion.
Genau, also ganz kurz für unsere Zuhörer, ne? Also so einen klassischen Studio baut man auf, indem man so einen Raum in Raum halt baut und entkoppeln heißt in dem Fall, also man baut halt quasi einen Schuhkarton oder einen Raum, der auf Federn steht, so, ne? Also so, der einfach von dem Rest entkoppelt ist und eigentlich auch frei schwingen kann. Das heißt,
genau, ne? Der keine Schwingung auch des Gebäudes mit aufnimmt. Selbst wenn das Gebäude in sich schwingt, werden die da eben, wie es so schön heißt, entkoppelt. Genau. Die Hamburger Elbphilharmonie ist ein schönes Beispiel für eine Weinberg-Architektur vom Konzertsaaldesign her. Ähnlich wie die Berliner Philharmonie, wo das mit geprägt wurde, dieses Prinzip. Genau, das andere Prinzip, für einen Konzertsaal zu bauen, ist der Schuhkarton oder die Schuhschachtel. Der Wiener Musikverein ist da das große Beispiel oder auch in Berlin das Konzerthaus am Gendarmenmarkt. Genau, und diese akustische Entkopplung hat sehr gut funktioniert. Also man hört jetzt eben in dem Konzertsaal drin das Schiffsgehupe draußen nicht mehr. Man hört auch sehr gut das Orchester. Man hört einen sehr, sehr guten Direktschallanteil. Der Vorteil des Weinberg-Prinzips, wo man die Bühne in der Mitte hat, leicht nach hinten versetzt, aber quasi in der Mitte die Bühne ist und das Publikum drumherum sitzt. Der große Vorteil ist, dass man das Publikum sehr nah an die Schallquelle ranbringen kann. In der Elbphilharmonie ist es, glaube ich, so, dass kein Platz weiter als 30 Meter vom Dirigentenpult entfernt ist. Luftlinie, Sichtlinie sozusagen. Und das erzeugt natürlich einen sehr direkten Klangeindruck. Also ich habe sehr viel direkten Schall, der von der Bühne meine Ohren erreicht als Zuhörer. Und gleichzeitig habe ich diese 10.000 Gipsfaserplatten, die alle als Einzelstücke gefräst wurden, basierend auf Computermodellen des Akustikers, um das, was dann noch zurückkommt an Reflexionen, sehr, sehr gut zu streuen. Das heißt, ich habe eine sehr geringe Nachhallzeit, ich habe wenig Hallempfinden. Ich habe eben nicht diesen Effekt in der Kathedrale. Da vorne ist der Trompeter und hinter mir ist noch 500 Meter Raum.
Genau, obwohl der Raum sehr groß ist.
Obwohl der Raum sehr groß ist, vom Volumen her. Ja. Sondern ich habe eben den Eindruck, da vorne ist die Bühne, ich höre jetzt den Musiker und ich habe gerade genug oder im richtigen Maße Erstreflexionen, frühe Reflexionen, das sagt man im Konzertbau gerne, diese Early Reflections, die noch ortbar sind, um das Signal gut zu orten, um einen guten Raumklang zu haben, aber ich habe fast keinen Nachklang.
Und der Effekt ist quasi, dass du, also du meinst, der Effekt ist so, dass, ich war selbst ja noch nicht drin leider, ja, aber der Effekt ist so, dass du quasi das Streichen über die Seite quasi hörst, selbst auf dem Platz oder was.
Genau, ich weiß nicht, ob es so extrem ist, aber also man hört einfach alles. Man hört jede Nuance und das ist natürlich, wenn da die New Yorker Philharmoniker brillieren, ist das grandios, weil ich höre jede Nuance. Und wenn ein anderes Orchester, was mit dem Raum auch nicht so vertraut ist, da spielt und es nicht so sehr brilliert, dann klingt es nicht so sehr wunderschön. Und das ist genau das Interessante, worüber sich die Leute jetzt streiten. Ja, also ist die Akustik zu perfekt? Ist sie zu transparent?
Also ganz kurz, ne, du meinst irgendwie das NDR-Orchester oder so, ne? Also nach den New Yorkern kommt das NDR-Orchester rein und spielt und es klingt halt nur mittelgut, weil man hört halt jede Nuance am Schluss in diesem Raum.
Ja? Das ist wie mit richtig guten Stereo-Boxen, ja, die halt auch, wenn die halt, wie sagt man halt, sehr analytisch halt abgestimmt sind, dann hörst du halt auch die schlechte Aufnahme halt ganz besonders schlecht, ja, und vielleicht die besonders gute Aufnahme halt eben dann auch ganz besonders gut, ja.
Genau, um ganz kurz auf das NDR-Orchester, also ich will da niemandem zu nahe treten, es gibt, ja,
nicht, dass wir Ärger mit dem NDR-Orchester kriegen.
Immer wenn es große Konzertsäle gibt, gibt es natürlich auch ein paar Kritiker, die dann das Ding am liebsten zerreißen würden. Es gab diese Berichte, ja, dass das Orchester halt zum ersten Mal in diesem Raum gespielt hat und nicht viel Zeit hatte, sich einzuproben. Und das ist das Spannende. Also, dass ein Orchester und ein Dirigent sich halt auf den Raum einstellen müssen in der Art der Interpretation. Und dass sie halt wissen müssen, wie der Raum klingt, damit sie ihre Spielweise anpassen können. Und wenn ich die da reinwerfe und die haben vorher jahrelang, jahrzehntelang in der Leishalle gespielt in Hamburg und sind einen ganz anderen Raum gewöhnt, dann brauchen die Zeit, um sich zu adaptieren. Ja. Genauso wie wenn ich ein Konzertdirigent bin und ich weiß, ich spiele in einer großen Kathedrale, dann muss ich viel längere Pausen einbauen, viel mehr Formates, damit dieser Nachklang wegklingen kann, bevor ich den nächsten Impuls setze. Also es ist spannend. Genau, es gibt jetzt so, es gab auch zum 100 Tage Elbphilharmonie so schöne Vergleiche dann von Kritikern, die dann nochmal geschrieben haben. Der eine sagt, der Sound ist großartig, der andere sagt, nein, der Sound ist viel zu transparent. Ich höre ja jeden Fehler und jeden Huster. Das ist genau die Frage. Genau, klingt es präzise oder klingt es schön? Und genau, der Vergleich mit den Boxen ist ein auch oft vielfach bemühter. Hier im Studio haben wir natürlich Referenzlautsprecher, die jede Nuance zeigen sollen, damit wir sie hören und damit arbeiten können. Zu Hause will man HiFi-Boxen haben, die es schön klingen lassen.
Ja, genau, soll schön klingen, rund, satt.
Und das ist eben oft subjektiv. Ja, wir haben in der Musikindustrie das Gleiche gehabt. Es war ein Feiern ohne Ende, als die Techniker den Transistor erfunden haben und man endlich wegkam von dieser dreckigen Röhre, die nicht linear verstärkt, sondern immer so Sättigungseffekte mit reinbringt. Und dann nochmal, als man digital aufnehmen konnte, endlich, und man musste nicht mehr auf Magnetband aufnehmen, diese Bandsättigungseffekte nicht mehr. Und heute fliegen wir nach Los Angeles ins Studio, um extra in dem alten Raum zu sein im East-West-Studio.
Weil es sich viel besser anhört.
Ja. Mit den alten Mikrofonen auf Band aufzunehmen. Genau. Ja? Und halt den alten, legendären Toningenieur Eddie Kramer ins Studio zu holen, um den Drum-Sound zu perfektionieren. Also wir kommen zurück zu ganz vielen Sachen, wo ich als Mensch sage, das klingt schön, das klingt angenehm, das bin ich gewöhnt, das mag ich. Und ob das mathematisch präzise ist, ist mir in dem Moment relativ egal.
Oh Gott, ich sehe Teppich.
Teppich, definitiv. Ich werde nur noch Teppich verlegen. Okay. Du hast gerade was, bei der Elbphilharmonie war ein Thema, Wände, Gipskarton oder ja. Also spezielle Gipswände, die den Schall halt absorbieren. Hab ich es?
Genau, die den Schall brechen und reflektieren vor allem, also streuen. Genau, das ist ein Meisterwerk und ein Riesenaufwand in sich, diese 10.000 Gipsfaserplatten, die da gefräst wurden.
Gipsfaserplatten, ja.
Es gibt eine sehr schöne Dokumentation darüber von Arte über den gesamten Bauprozess. Die läuft auch, glaube ich, noch bis Ende März. Wir können den Link in den Bereich unter dem Video tun, wo auch diese Entkopplung und das Ganze auf Federn gelagerte nochmal sehr schön erklärt wird. Genau, also da, das ist das Spannende eigentlich, wenn man eben mal Akustik zum Designelement macht. Und so ein schönes Zitat finde ich den Architekten auch von der Berliner Philharmonie, der damals gesagt hat, ich plane von innen nach außen. Ja, also ich plane den Konzertsaal, ich plane die Akustik des Konzertsaals und der Grundriss und die Dachkonstruktion sind zum Teil Ergebnisse des Akustikkonzepts. Ja. Der hat von innen nach außen geplant und nicht von außen nach innen, was wir ja sonst oft in der Architektur haben. Das Gebäude ist fertig, klar. Man geht rein und merkt, oh, es klingt aber gar nicht gut. Was machen wir denn jetzt?
Das ist durchaus der Klassiker. Ja.
Genau, schönes Beispiel leider gerade auch aus unserer Region. Fällt mir schwer zu sagen so ein bisschen, aber das Potsdamer Hans-Otto-Theater ist eben auch durch die Presse gegangen vor ein paar Jahren, weil sie einen 26-Millionen-Bau dahingestellt haben, der wunderschön ist von außen. Super, diese roten Dachelemente, klasse. Nur leider versteht man so schlecht, was die Leute auf der Bühne sagen, wenn man im Theatersaal sitzt. Das ist natürlich für einen Theatersaal schon ein Problem. Und jetzt hat die Stadt Potsdam dann irgendwann gesagt, okay, komm, egal, bevor wir den Architekten da irgendwie ranholen und Rechtsprozesse bemühen, wir nehmen selber 300.000 Euro in die Hand, um die Akustik nachzubessern. Aber das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da wird ein 26 Millionen Euro Bauwerk gebaut.
In dem Moment kein Bauwerk. Ein Theater.
Ein Theatersaal. Also ein Bauwerk für, ich gehe da hin und will die Leute sehen auf der Bühne, aber ich will auch verstehen, was sie sagen auf der Bühne.
Absolut.
Und dann stimmt die Akustik nicht. Das ist schon so ein bisschen, da schlägt dem Akustiker natürlich so das Herz höher, wenn er das hört.
Ist das denn ein Punkt, ich sag mal, den ich jetzt als Projektentwickler vielleicht auch aufnehmen kann und sagen kann, pass auf, wir kreieren Räume, die einfach einen gewissen Sound bieten nachher, um dort die Lebensqualität halt zu erhöhen. Also vielleicht mal so ein Beispiel, was mich immer wieder nervt, ist, wenn ich essen gehe, ist der Sound.
Ja,
also die absolut. Musik. Ich kenne ein einziges Restaurant, wo das nicht so ist. Ja, und ich weiß, dass das ist in Potsdam das Chikeng, ein echt leckerer Laden. Die haben permanent Musik, die relativ laut ist, die aber nicht stört, wobei man sich wunderbar unterhalten kann. Das liegt doch an der Art der Musik. Das ist mehr als so Jazz, Lounge. Also ich mag das auch. Wahrscheinlich gefällt mir das deswegen auch so gut. Aber es nervt nicht. Es stört nicht. Es ist nicht zu laut, es ist nicht zu leise. Irgendwie treffen die immer den Punkt. Und ich habe mich mit dem Eigentümer unterhalten und der meinte, er hatte auch extra einen Sounddesigner da, der ihm das halt so eingestellt hat. Die haben das ausgemessen. Man sieht oben an der Decke überall diese Schaumstoffmatten. Der hat dann so schwarze Schaumstoffmatten da. Und das passt und das hört sich richtig gut an. Vielleicht, das Essen ist gut, aber vielleicht bin ich auch so gern da, weil es sich halt so gut anhört.
Ja, aber ich denke, es ist total wichtig, weil zum Beispiel, nehmen wir ein anderes Beispiel, es gibt ja so Fastfood-Läden so, ne? Und die haben zum Beispiel jetzt aus dem Bereich des Bildblickens, ja, haben sie ja auch quasi diesen Prozess durchdesignt. Also was viele ja zum Beispiel nicht wissen, derselbe Effekt, der hier mit Ton halt kommt, ist ja mit Farben halt auch. Es gibt ja so warmes Spektrum, kaltes Spektrum. Ne? Bei warm irgendwie fühlt sich wohl, das ist das Lagerfeuer, die Nackenhaare stellen sich auf. Und kalt ist, du ziehst ja gerne Jacke an und willst gerne los. So, ne? Und was viele halt nicht wissen, ist zum Beispiel, dass das so durchdesignt ist, dass der Kassenbereich halt mit warmem Licht bespielt wird. So, wo du quasi die Auswahl triffst, was du alles gerne kaufen möchtest. Ne? Und dann nimmst du das Ganze. Gehst halt in den Essensbereich, ne? Der wird mit kaltem Licht halt bespielt, ja, damit du möglichst schnell aufisst und dann die Bude verlässt. So, ja. So, und ich denke, das ist durchaus super clever von den Jungs, dass die da einen Sounddesigner rangeholt haben, ja, um die Leute zu animieren, dort möglichst zu verweilen in dem Laden, so, ja, weil sie eine angenehme Akustik halt schaffen sollen.
Also ich habe es bis jetzt halt noch wirklich nirgendwo anders gehört. Es gibt ein anderes gutes Restaurant, wo ich ganz gerne hingehe, das ist das Vox in Berlin. Da ist das so nervig. dass ich tatsächlich auch den Restaurantleiter halt angesprochen habe und gefragt habe, also ob die es nicht abstellen können, ja. Weil es furchtbar von oben quäkte, dann waren es auch noch deutsche Schlager und das passte so gar nicht. Also es hat halt überhaupt nichts gepasst, also da hat sich halt keiner richtig drüber Gedanken gemacht. Und wenn ich das dann natürlich auch noch, ich sag jetzt mal, auf die private Ebene transferieren kann, so dass man, ohne dass die Ehefrau sauer ist, weil halt diese Schaumstoffmatten oben halt oben an die Decke gepappt werden, da bin ich ja schon ganz weit vorn. Und dann ist das ja vielleicht doch etwas, wo ich halt sage, eben als Projektentwickler, hey, okay, das können wir doch mal ausprobieren. Vielleicht machen wir mal ein Wohnzimmer, wo wir halt bestimmte Installationen oder halt eine bestimmte Decke installieren, die halt den Sound einfach gut werden lässt. Mhm. Ja, und beraten dann die Leute halt auch hingehend.
Ja. Also das Spannende ist bei Sound, dass er, und bei Akustik, bei Klang allgemein, dass er ja da ist. Egal, ob ich mir drum Gedanken mache oder nicht. Also die Ausgangsfrage war ja so ein bisschen, wird es die Lebensqualität oder die Raumqualität erhöhen, wenn ich da rangehe und da aktiv gestalte? Ja, in jedem Fall. Und es wird auch in jedem Fall zum Vorschein kommen, wenn ich es nicht tue. Es ist dann oft eben nur sehr viel später im Prozess.
Ja, und keiner weiß eigentlich, warum.
Und keiner weiß, warum. Wohlfühlt. Und man muss dann danach nachträglich Sachen reinbauen. Und das ist ja genau der Punkt. Also ich verstehe die Bedenken sehr gut. Und wir haben das ja in Büroräumen hier auch. Und wir haben bei vielen Kundensituationen das, dass die Leute sagen, jetzt ist das Gebäude fertig. Es klingt schlecht. Ich will aber nicht einen großen Absorber an die Wand schrauben. Was kann ich denn tun? Ja,
Moos.
Ihr könntet ja, schon bei der Moos. Beziehungsweise Teppiche, Vorhänge und ja. so weiter. Aber das ist ja alles nachträglich. Mhm. So. Warum mache ich mir nicht bei der Planung schon Gedanken? Warum überlege ich nicht bei der Planung, wenn ich die Räume gestalte, vom optischen her und vom Raumkonzept her, wie das darin klingen wird? Und wenn ich ein großes Quader baue aus Waschbeton mit einem Steinfußboden und einer Glasfassade und einer starren Decke drin, dann kann das nur wie ein Kubus klingen. Ja, das hat dann stehende Wellen und das hat dann schallharte Flächen. Und wenn ich da nicht ganz viel reinbaue, was Schall bricht und Schall absorbiert, dann habe ich keine Chance, da irgendwie einen vernünftigen Raumklang reinzubauen.
Das heißt ja eigentlich Form follows Function, ja, aber das machen wir halt in dem Bereich überhaupt nicht.
Aber Klang ist ja eine Funktion. Und eine Funktion, ja. die irgendwann eben auch entscheidend werden wird. Also wir hatten das große Glück, für ein Bankprojekt direkt auch in der Planungs- und Architekturphase mit eingebunden zu werden. Da ging es weniger um Akustik, sondern mehr um die Positionierung der Speaker, also der Lautsprecher in dem Deckenpanel. Aber da hatten wir zum Beispiel die Chance, dass wir wussten, welche Laufwege es geben wird durch die Räume und welche Laufwege wir bei der Kundschaft quasi verstärken wollen, die hinein in die Bank sozusagen, und dann dort an den wichtigen Punkten vor und hinter den Türen und in dem Raum so drin, dass wir die Leute abgreifen können, die quasi vorne im Foyer sind, dort Speaker zu positionieren. Und zwar einzeln ansteuerbare Speaker, wo wir bei jedem einzelnen Speaker steuern können, wie laut er ist, was er spielt und in welchem Frequenzspektrum er agiert. Denn wenn man auch in so einer aktiven Situation jetzt. Ich kann ja den ganzen Raum voller Lautsprecher stellen, wunderbar, aber wenn die alle nur das gleiche Signal kriegen, gleich laut aus jeder Richtung, habe ich auch keinen Effekt. Mhm. Aber ich kann so Sogeffekte oder überhaupt, also quasi eine Art implizite Orientierung davon, wo ist es interessant, so ein akustisches Spotlight kann ich dann setzen, wenn ich es kontrollieren kann.
Also Ziel, jetzt ganz kurz für mich, Ziel war es quasi die Bewegung von Leuten in diesem Gebäude halt bisschen zu orientieren.
Genau, es gab eine ganz klare Situation. Es gab einen Automatenraum, also einen Raum mit Geldautomaten, der im ersten Teil des Gebäudes war, und es gab dann einen Beratungsbereich, wo auch die Abgänge dann waren zu den einzelnen Beratungszimmern, der nachgelagert war, und es gab zwei Durchgangstüren, und wir wollten natürlich, das haben wir mit der Bank besprochen, oder die Bank wollte das, unser Auftraggeber, dass die Leute nicht nur reingehen und einen Kontoauszug holen oder Geld abheben, sondern möglichst auch in den zweiten Bereich kommen, um sich beraten zu lassen. Ist ja klar.
Mit Klang. Aber
das ist, mit Klang. Aber das ist so interessant. Das ist zum Beispiel für jede Gewerbe, also Ladensituation, ne? Ladenfrontsituation, ist das ja auch ein interessantes Thema. Also, das ist ja immer eine Frage, wie kriegst du die Leute halt ab von der Ecke noch 10, 20 Meter rein, so, ne? Also.
Genau, und das ist ja, das machen die Ladendesigner optisch, indem sie Laufwege aufmalen, indem bestimmte Lichtsequenzen laufen, ob jetzt statisch oder animiert, bestimmte Displays eben an Punkten sind, wo man dann dahin guckt und dann dahin geht, weil man gucken will, was auf dem Display ist, und das kann ich mit Klang genauso machen. Also wir können genau die ganzen psychologischen und physiologischen Mechanismen, die wir ja kennen, weil wir von der Forschung ja wissen, wie Klang wirkt, können wir dort anwenden. Es wird noch relativ selten umgesetzt.
Es ist ein absolutes Wachstumsfeld. Durchaus ein USP auch. Aber wie war es dann in dem konkreten Fall? Also ihr habt quasi diese beiden Eingangs Türen halt gehabt, den Bereich dazu. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, akustisches Spotlight, wie darf ich mir das vorstellen? Also beim Bild ist es klar, du gehst zu einer hellen Quelle und wenn dann auch noch 10 Leute drumstehen, dann gehst du auch dahin und guckst, was ist da los. Ja, mhm. Aber wie darf ich mir akustisches Spotlight vorstellen?
Akustisches Spotlight ist, der Begriff ist möglicherweise auch missverständlich, weil es ein Produkt gibt, was so heißt, mhm. Audio Spotlight, das ist ein Ultraschall-Speaker. Ganz kurzer Exkurs, ich kann inzwischen über Ultraschalltechnik 4 Meter über einem Menschen einen Lautsprecher anbringen, der dann so direkt und so zielgerichtet nach unten strahlt, dass ich einen kleinen Kegel bauen kann, von ungefähr 1 Meter Durchmesser bis 2 Meter Durchmesser, wo der das hört, was ich sage, und der, der daneben steht, hört es nicht mehr und mhm. der hört gar nichts. Also das ist ein sehr spannender Punkt. Das Grundprinzip ist, dass ich einfach Schall gerichtet einsetze. Und es gibt ein schönes Beispiel zum Beispiel aus einem Museumskontext auch, wo es einen großen runden Raum gab, der eine Chronologie abbildete. Mhm. Und es war ganz klar, ne, hier ist 1800 und jetzt geht es einmal den Kreis rum und da ist heute und dann gehe ich wieder raus. Es gab aber 2 Eingangstüren auf jeder Seite und man konnte den Zuschauerstrom nicht steuern.
Räumlich einfach.
Räumlich. Ja. Also man konnte nicht steuern, dass die Leute nur durch die eine Tür reingehen und durch die andere Tür wieder rausgehen. Was man gemacht hat, ist, man hat einen Zyklus gebaut über eine kleine Klanginstallation und auch eine Lichtinstallation, hat alle Leute reingelassen, Türen zu und dann war klar, an der Stelle geht das Licht an und an der Stelle fängt eine Soundscape an zu spielen. Also geräuschhafte und okay. musikalische Inszenierungen, wo ganz klar ist, ich gehe jetzt dahin, weil da ist meine Aufmerksamkeit. Nach 5 Minuten wechselte das. Mhm. Und man merkte, ohne dass man den Leuten das gesagt hat oder ohne dass man sie zwingen musste, sind die einfach diese Stationen abgelaufen.
Da, wo die Musik spielt.
Da, wo die Musik spielt. Da, ich will immer dahin, wo die Musik spielt. Die Metapher könnte nicht treffender sein, ja.
Und bei dem Bankding war das genauso oder was? Da gab es dann eine Quelle und die Leute sind dahin gegangen oder?
Ja, genau, bei dem Bankding ist es am Ende in der Realisierung, oft gehen die Auftraggeber ja auch nicht ganz, ganz bis zum Schluss, okay. Bei einem Musik im Hintergrundstream gewesen, was auch sehr spannend war, weil man erstmal Musik finden muss, wo menschliche Sprache gut drüber funktioniert. Also man muss dann sehr genau gucken, welche, also dass kein Gesang drin ist, eben keine Sprachinformationen, keine Instrumente, die in der gleichen Frequenzlage sind wie die menschliche Stimme, die dann irgendwie zu viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Mhm. Das Konzept vom Sounddesign war ja auch genau so, also einen Sound zu haben, der wandert. Mhm. Einen ortbaren Klang, den ich durch den Raum verfolgen kann und wo ich eben höre, oh, der ist jetzt hier, wo ich bin und jetzt ist er da hinten 2 Meter rechts von mir. Was ist denn da 2 Meter rechts von mir? Ach, da ist die Tür. Ah, dann kommt er wohl daher. Dann gehe ich da mal hin.
Freundliche Bankberater.
Dann gehe ich dem hinterher. Genau, nee, und da treffe ich dann den freundlichen Bankberater, okay, der mich begrüßt und so weiter. Okay. Aber so eine subtile, implizite Orientierung im Sinne von, hier spielt die Musik.
So Neugier wecken quasi. Ja? Bitte? Also halt die Neugier wecken.
Ja genau, die Neugier wecken und auch aber einen Spotlight setzen, akustisch. Im Sinne von, da ist dein Interesse gut aufgehoben.
Mhm. Abgefahren.
Ja. Okay.
Das sollten wir vielleicht in unserem nächsten Showroom umsetzen. Um
akustisches
dann,
Konzept.
Genau, um halt dann so den ganz unbedarften Spaziergänger, der halt dann vorbeikommt und dann nach Hause geht mit einer neuen Eigentumswohnung. keine schlechte Marketingidee.
Mal ihn anzulocken.
Ja, auf jeden Fall. Also einfach halt zu sagen, genau. Mensch, pass auf, hier spielt die Musik, ja, um wieder mal dabei, bei diesem schönen Beispiel zu bleiben.
Genau, ganz kurz vielleicht ein Nachsatz, weil wir da gerade kurz auch drüber gesprochen haben. Das ist ja das alte Phänomen dieser, ne, wie hatten wir es so schön genannt im Vorgespräch, der Women's Acceptance Factor.
Faktor, der WAF, genau.
Also wie kann ich es schaffen, dass meine Wohnung, die ich nur jetzt schon habe und die halt leider genau die Wand Beschaffenheit hat, die sie hat, ein bisschen besser klingt, ohne dass ich die Zustimmung der Ehefrau verliere.
Ich finde Moos toll.
Es gibt heutzutage ganz viele Möglichkeiten, schallabsorbierende oder schallreflektierende Flächen einzuarbeiten oder zu verstecken. Also man kann mit Möbeln arbeiten, Holz ist immer ein guter Werkstoff. Man kann einfach auch dadurch, dass man stehende Wellen unterbricht, also dadurch, dass man bewusst Objekte platziert im Raum, sodass der Schall davon nicht gerade zurückgeworfen wird, sondern eben ein wenig schräg zurückgeworfen wird. Dadurch kann man schon viel lösen. Ich war mal auf einem Studio-Workshop, wo auch jemand gesagt hat, wenn dein Aufnahmeraum nicht gut klingt, dann stell halt einfach mal eine große Holzplatte schräg rein. Dann hast du vielleicht ein paar von den Raumakustikproblemen schon wenigstens zerstreut, sodass sie nicht mehr so dominant sind. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, gerade für die Projektentwicklung ist, dass man damit mitarbeiten kann. Man kann das mitplanen. Man kann, wenn man einen Raum hat und selbst wenn der Rohbau steht und fertig ist und nicht mehr veränderbar ist, kann ich dann ja überlegen, wie setze ich die Innenwände rein? Wo weiß ich schon, dass Akustikprobleme entstehen werden und kann sagen, okay, hier muss ein großes Möbelstück hin und dieses Möbelstück präpariere ich einfach akustisch. Oder wo arbeite ich mit Stoff? Wo arbeite ich mit Teppich? Wo will ich auf gar keinen Fall Teppich haben? Wie kann ich den Gesamtpegel im Raum so runterkriegen, dass das, was dann noch an Raumfrequenzen da ist, mich nicht mehr stört, weil es so leise ist, dass es nicht mehr relevant ist. Und eine spannende Frage, die man sich, glaube ich, viel zu selten stellt, ist, wo wird sich mein Ohr befinden? Denn wenn ich eine Bürosituation habe, so wie wir jetzt hier, wir sitzen jetzt um einen Tisch herum. Das heißt, unsere Ohren sind alle so roundabout zwischen 1 Meter und 2 Meter in diesem Bereich. Hm. Ja, jetzt kann ich ein Grenzflächenmikrofon auf den Boden stellen und da die Schallwellen messen, das hilft mir nur nicht viel. Ich kann aber auch, wenn ich Probleme habe mit einer Raumakustik grundsätzlich, auch genau in diesem Bereich arbeiten. Also genau da, wo ich Bilder aufhänge. Und interessanterweise gibt es inzwischen auch viele, viele Möglichkeiten, wir haben auch mit Firmen da kooperiert, die zum Beispiel große Textildrucke machen. Also die einen großen Alurahmen haben, dahinter riesen Schaumstoff und vorne drauf ein Fotoprint. Und es sieht dann aus wie eine Leinwand.
Cool.
Also ich hänge einfach ein riesiges Bild in mein Wohnzimmer plus ich habe dadurch eine Akustikdämmung in genau dem Höhenbereich, wo mein Ohr sich aufhält.
Wo sie eigentlich auch hingehört. Genau. Vielleicht kannst du uns da wirklich auch mal auch ein paar Links zugeben, weil das würde ich halt gerne mit auf die Linkliste packen, weil der eine oder andere Hörer hat vielleicht genau das Problem und wir bieten dann hier die Lösung.
Genau, wir können auch gerne die passende Beratung dazu machen.
Ja, muss man dann auch gleich sagen.
Ist ja Women's Acceptance Faktor auch noch bedienen.
Genau.
Worden,
also genau. Ich finde es halt besonders interessant, meine, wir haben ja einen Haufen Ingenieure, ja. Also ja. Und ich kann gar nicht immer wirklich stark genug betonen, wie wichtig ein guter Ingenieur und ein guter Architekt ist, um ein Projekt eben auch wirklich halt ins Gelingen zu bringen. Ja, das fängt beim Architekten an, das hört halt dann beim Statiker, der hört es noch lange nicht auf, dann braucht man den Brandschutz, den TGA-Planer und jetzt, wie ich gelernt habe, auch noch den Soundingenieur, ja, der uns dann sozusagen dabei hilft, dass sich die coole Bude hinterher auch noch halbwegs gut anhört. Kurz,
ne, also es gibt ja all diese Leute, ne, die sich um so etwas kümmern. Ne? Ich glaube, die Sache ist nur, dass die in diesen Planungsprozess halt integriert
werden. Die werden nicht rein so, mit verlinkt. Also es geht in der Regel halt dann immer um ganz schnöde halt ums Geld. Es ist natürlich kostet der Ingenieur was. Gut, das kann man wahrscheinlich noch irgendwie auffangen. Aber diese Maßnahmen, die sind natürlich in so einem knapp kalkulierten Projekt, wo es oft bei vielen halt in erster Linie auch erstmal um den Cash geht, da reicht es halt dann nicht mehr für. Und wenn du so eine Wohnung verkaufst, dann interessiert das halt auch nicht jeden Projektentwickler unbedingt, wie sich das Ding hinterher anhört. Ja. Das war's auch schon mit dem ersten Teil des Interviews mit Cornelius Stiegler. Freut euch nächste Woche auf den zweiten Teil, wo es um Lieblingssongs und Marketing geht. Freut mich, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche, euer Christian.